Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es grüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute sind wir im Gespräch mit Martin Haubs und Regens Dr. Cornelius Roth vom Verein Vaterhaus. Der Verein setzt sich ganz praktisch für das Leben, für die Familie ein. In was für einer verrückten Welt leben wir? Da gibt es Länder wie China, die bestimmen, dass Eltern in Ballungsgebieten nur noch ein Kind zeugen dürfen. Man nennt das die Ein-Kind-Politik. Und bei uns in Deutschland machen wir uns Gedanken darüber, welche Anreize geschaffen werden können, damit Frauen und Männer mehr Mut haben, eine Familie zu gründen. Auf der anderen Seite werden täglich etwa 1000 Kinder in Deutschland durch Abtreibung getötet. In Berlin sollen es sogar jedes zweite Kind sein. Gründe für den Rückgang der Geburten und der Zunahme der Abtreibung ist, dass gerade die Frauen sich allein gelassen fühlen. Der Partner, der Vater des Kindes ist vielleicht weggegangen. Die Eltern möchten sie nicht unterstützen. Das soziale Netz bricht weg. Blicken wir uns um, ist zu beachten, dass die Zahl der alleinerziehenden Frauen ständig zunimmt und die Zahl der funktionierenden Partnerschaften und Ehen mit Kindern abnimmt. Das sind jetzt einfach mal ganz kurz skizziert die Zeichen der Zeit in puncto Ehe und Elternschaft. Doch was kann getan werden, liebe Zuhörer, um Frauen Mut zu machen, einem Kind das Leben zu schenken? Was brauchen die werdenden Mütter ganz konkret vor und natürlich auch nach der Geburt? Wie können wir uns einsetzen für das Leben und für die Familie? Diese Fragen haben sich auch vor mehr als 12 Jahren vier Ehepaare gestellt. Sie wollten nicht untätig bleiben und haben den Verein Vaterhaus in Fulda gegründet. Und zu Gast, liebe Zuhörer, ist heute Martin Haubs. Er ist einer der Gründungsmitglieder und der geistliche Begleiter des Vereins Vaterhaus, der Regens von Fulda, Dr. Cornelius Roth. Und von beiden Herren möchte ich heute wissen, wie der Verein Vaterhaus sich konkret für Mütter und ihre Kinder einsetzt, wie sie Paaren bei Ehe- und Erziehungsfragen unterstützen, wie sie immer wieder neue Menschen für ihren Dienst am Menschen gewinnen und welchen wichtigen Stellenwert auch das Gebet, das geistige Leben für den ehrenamtlichen Einsatz für den Menschen haben. Zunächst begrüße ich ganz herzlich den geistlichen Begleiter des Vereins Vaterhaus, Regens Dr. Cornelius Roth. Grüß Sie Gott, Herr Dr. Roth.
Guten Morgen.
Regens Dr. Roth, der Einsatz für das ungeborene Leben scheint in Ihrer Familie schon Tradition zu sein. Auch Ihre Mutter setzt sich als Vorstandsmitglied bei den Christdemokraten für das Leben in Hessen für den Lebensschutz ein und Ihr Onkel war der im Jahr 2000 verstorbene Fuldaer Bischof Johannes Düber. Auch ihm war der Lebensschutz ein besonderes Anliegen. Aufsehen erregte er durch seinen Beschluss im September 93 aus dem staatlichen System der Schwangerschaftskonfliktberatung auszusteigen. Was ist Ihre Motivation, Regens Dr. Roth, sich für den Schutz des ungeborenen Lebens einzusetzen?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, dass tatsächlich der Einsatz für den Schutz des ungeborenen Lebens irgendwo bei uns in der Familie drin liegt. Ich war immer sehr beeindruckt, wie mein Onkel, mit welchem Mut und welcher Tatkraft er sich hier eingesetzt hat und was für Zeichen er da gesetzt hat. Zum Beispiel auch das Läuten am Fest der unschuldigen Kinder am 28. Dezember, das ja in dieser Form jetzt nicht mehr weitergeführt wird, aber mit einem Gebet hier in Fulda an der Pestsäule, an dem auch unser jetziger Bischof Heinz-Josef Algermissen teilnimmt, doch auch weitergeführt wird. Also der Schutz des ungeborenen Lebens liegt tatsächlich so ein bisschen in unserer Familie. Meine Mutter ist weiterhin aktiv im CDL, auch auf Bundesebene. Ich selbst habe natürlich viele andere Aufgaben. Meine Hauptaufgabe ist, Regens des Priesterseminars zu sein. Nebenher bin ich auch noch Ökumenereferent des Bistums und für die Liturgie an der Fakultät zuständig. Aber der Schutz des Lebens ist tatsächlich auch für mich ganz entscheidend und wichtig. Und zwar auch nicht nur aus persönlichem Erbe, sondern weil ich so spüre, dass das ungeborene Leben, die Kinder im Mutterleib einfach keine Stimme haben, niemanden haben, der für sie spricht. Das ist etwas, was mir immer so wieder auffällt, weil ja alle möglichen Gruppen in der Gesellschaft durchaus ihre Lobby haben, ihre Unterstützung haben. Und es ist ja auch gut so, dass man sich auch für kranke, behinderte, schwache Menschen einsetzt, aber für das ungeborene Leben einfach niemand da ist und dass es auch im Bewusstsein der Menschen nicht so richtig drin ist, dass es hier wirklich um menschliches Leben geht. Und von daher ist es mir persönlich ganz wichtig, gerade auch für diese Menschen die Stimme zu erheben. Und jetzt theologisch betrachtet, verbinde ich es immer sehr stark auch mit Weihnachten, was wir ja jetzt gerade gefeiert haben. Wenn Gott Mensch geworden ist, ganz Mensch geworden ist, dann ist jedes menschliche Leben eben von der Zeugung bis zum Tod ein Leben mit göttlicher Würde. Ein Leben, das Gott gewollt und erwählt hat und für das wir uns einsetzen müssen. Mhm. So ist es also nicht nur persönlich, sicherlich auch meine persönliche familiäre Vorgeschichte, sondern eben auch wirklich auch aus geistlichen und theologischen Motiven, weswegen ich mich da für den Schutz des Lebens einsetze.
Dankeschön. Bis hierher, Regens Dr. Roth aus Fulda. Nun möchte ich unseren weiteren Gast, Martin Haupts, herzlich begrüßen. Er und seine Frau Annette waren bzw. sind Gründungsmitglieder des Vereins Vaterhaus. Auch an Sie ein herzliches Grüß Gott, Herr Haupts.
Ja, guten Morgen, Frau Böhler.
Das Vaterhaus ist ja nicht nur so ein Verein, der von Ihnen nach Feierabend betreut wird, Herr Haupt. Sie haben die Möglichkeit beim Schopf ergriffen, Ihre Arbeitszeit als Baudirektor, also Sie sind im öffentlichen Dienst tätig, zu kürzen. Sie haben eine 4-Tage-Woche sich eingerichtet, um sich intensiv für das Leben, für die Familie einzusetzen. Natürlich wollen wir auch von Ihnen gerne wissen, was Ihre Motivation dazu ist.
Ja, bei der Gründung des Vereins fanden wir, das sind 4 Ehepaare gewesen, die Entscheidung von Erzbischof Düber, aus dem schwangeren Beratungssystem mit staatlichen Vorgaben auszusteigen, genau richtig, und haben uns gedacht, wir müssten als Laien das, was wir beitragen können, zu einer Kultur des Lebens unsererseits beitragen. Und das hat dann zur Gründung des Vereins geführt. Wir waren schon jahrelang im Lebensschutz tätig und haben Aufklärungsarbeit gemacht, diskutiert, Leserbriefe geschrieben. Und das war uns dann aber irgendwie zu wenig und wir wollten näher an die Menschen herankommen, die in dieser Auseinandersetzung betroffen sind, also an die Schwangeren oder auch an Ehepaare, die Schwierigkeiten miteinander haben. Der damalige Papst, Johannes Paul II., hat ja das, was wir in unserer Kultur so praktizieren, als Kultur des Todes gekennzeichnet. Jedenfalls hat er starke Elemente der Kultur des Todes festgestellt. Und wenn man sich mit dem Thema Lebensschutz beschäftigt, sieht man das auch bestätigt. Und wir denken, dass wir es den Politikern nicht überlassen können, irgendwie einmal darüber hinwegzukommen, sondern wir sollten selber unseren Beitrag leisten.
Und in dem Zusammenhang kann man auch vielleicht erstmal auch darüber reden, wenn wir über Ihren Verein sprechen, welche verschiedenen Ebenen es überhaupt gibt, sich für das ungeborene Leben, für die Ehe, für die Familie, für Kinder einzusetzen. Sie haben sich jetzt für eine Ebene entschieden, die wir sagen würden, das ist so eine kreative, tatkräftige, ganz praktische Ebene. Und die Mama von Herrn Dr. Roth, könnte man sagen, hat sich für eine politische Ebene eingesetzt. Und dann gibt es noch eine dritte Dimension, nämlich das Gebet. Und die ist bei Ihnen auch im Vaterhaus eine sehr wichtige Komponente. Warum?
Ja, das Gebet ist die Grundlage unserer Arbeit, ohne die es nicht geht. Erzbischof Düber, ich muss nochmal auf ihn zu sprechen kommen, hat ja nicht zufällig am 29. September seinen Ausstieg erklärt. Das ist der Tag des Erzengels Michael. Und wir haben, als wir die Vereinsgründung hatten und ein Haus gekauft haben, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, durch Los auch einen Patron des Hauses ziehen wollen und auch gezogen. Und das war auch Erzengel Michael. Wir sehen, dass hinter dem, was wir tun, was auch viele andere tun, das muss man auch mal sagen, ein geistlicher Kampf schon stattfindet um Leben und Tod, wie ich sagte eben schon, um Kultur des Lebens und Kultur des Todes. Und wir sind nur Werkzeuge auf der hoffentlich guten Seite, nämlich der Kultur des Lebens. Und wir müssen uns immer wieder als solche Werkzeuge verstehen, uns in den Dienst Gottes stellen. Oder sagen wir, den Kanal putzen, der zur Gnade Gottes besteht.
Und das, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, das ist auch die Motivation, warum wir Ihnen den Verein Vaterhaus vorstellen. Wir erhoffen uns natürlich, dass auch vielleicht Sie einen Ruf hören, einfach mehr die Ohren zu spitzen, aufmerksamer zu sein für die Bedürfnisse von jungen Frauen, von Familien, sich vielleicht auch hingezogen zu fühlen, regelmäßig im Gebet einzustehen für das Leben, für Kinder. Das Leben, wenn wir über das Leben sprechen, dann meinen wir natürlich auch das Leben, das zu Ende geht. Das Besondere am Vaterhaus ist ja, Herr Haupt, dass Sie ein Haus gekauft haben, ich glaube so mit 6 Wohnungen für alleinziehende Mütter, und dann gibt es noch eine Notwohnung. Wieso dieses Haus und wieso auch der Name Vaterhaus, oder hängt er mit dem Haus in Verbindung?
Ja, der Name hängt auch mit dem Ort unter dem Haus in Verbindung. Er hat 3 Elemente eigentlich. Er soll darauf hinweisen, dass wir uns bemühen, den bei Alleinerziehenden ja fehlenden Vater, so gut es geht, zu ersetzen. Er soll auch ausdrücken, dass es sich um eine Zufluchtsstätte handelt, also einen konkreten Ort, wo man sich hinbegeben kann, der eine Atmosphäre hat. Und er soll hinweisen auf den Vater im Himmel, bei dem wir ja alle geborgen sind und der uns ja auch, wie Jesus sagte, ein Vaterhaus im Himmel vorbereitet hat, auf das wir hin unterwegs sind. Also dieses Haus, das wir gekauft haben, ist eigentlich schon vor der Vereinsgründung gewesen. Das ist der Anfang von allem gewesen, wenn man mal von unseren Bemühungen um den Lebensschutz vorher absieht. Es ist eigentlich eine Erbschaft, die meiner Frau und mir zugefallen ist, zu einem geringeren Teil. Der Hauptteil der finanziellen Belastung musste dann durch Kredit abgedeckt werden. Aber inzwischen ist das Haus in eine Stiftung übergegangen. Es gehört also jetzt der Vaterhausstiftung.
Also Sie haben sich entschlossen, einen Verein zu gründen und den Verein und die Tätigkeit und gerade das Haus durch eine Stiftung zu stützen, so dass auch das Haus nicht veruntreut werden kann. Das ist, glaube ich, oftmals auch ein Grund einer Stiftung.
Genau, bei allem ehrenamtlichen Engagement darf man ja nicht vergessen, dass es auch eine vernünftige wirtschaftliche Basis haben muss. Und das ist jetzt hier der Fall. Das Haus wird im nächsten Jahr schuldenfrei sein, sodass das auch nicht in Gefahr ist. Also ein Vaterhaus muss ja stabil sein.
Und dann, genau, wir sind Menschen, wir leben auf der Erde. Natürlich beschäftigen uns dann auch ganz erdige wirtschaftliche Fragen, nämlich wie Sie das Haus finanzieren. Ich denke mal, dass die Frauen auch eine Miete bezahlen werden. Vielleicht nicht so hoch wie auf dem normalen Wohnungsmarkt, aber so hoch, dass auch das finanzieren wird durch soziale Kassen, oder?
Ja, wir haben ganz normale Mietverträge in dem Haus, Standardmietverträge. Und die Miete orientiert sich an dem, was das Amt für Arbeit und Soziales an Mietniveau anerkennt. Denn ein großer Teil, nicht alle, aber ein großer Teil der Bewohnerinnen bezieht Hilfe zum Lebensunterhalt. Das muss schon so gewährleistet sein. Was uns von einem normalen Mietshaus unterscheidet, ist allerdings, dass die Frauen alle sich solidarisch erklären mit dem Grundgedanken, dass nur Alleinerziehende hier wohnen. Also es wohnen also alleinerziehende Frauen konkret, Männer wohnen da nicht. Und auch keine Ehepaare, sondern nur alleinerziehende Frauen. Und im Erdgeschoss des Hauses sind die Vereinsräume. Da werden also Angebote gemacht, denen Frauen zugutekommen. Also die Atmosphäre des Hauses wird gepflegt. Es ist kein anonymes Wohnen, wie man das sonst kennt, sondern man interessiert sich füreinander. Die Frauen helfen sich untereinander, was wir immer sehr schön finden. Die eine fragt die andere, ob sie mal auf ihr Kind aufpassen könnte oder ob sie was beim Einkaufen mitbringen könnte. Und ja, wir fragen auch bei den Frauen nach, wenn wir irgendwo merken, dass da ein Problem besteht. Also man lebt nicht so nebeneinander her, sondern man kennt sich und ja, ich hoffe auch, dass es uns gelingt, immer wieder, wenn es Konflikte gibt, auch Frieden zu stiften.
Und die Frage ist natürlich auch, wie hoch ist so die Fluktuation, wie lange leben die Frauen bei Ihnen, bis sie sagen, ich kann jetzt auch selbstständig und alleine leben?
Oder das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Die längste Verweildauer waren 8 Jahre. Da hat eine Frau sich sehr langsam entwickelt, sagen wir mal so. Mhm. Aber sie ist, sie hat auch die Zeit sehr positiv empfunden und hat jetzt eine etwas größere Wohnung für sich finden können. Und hatte also da auch einen Fortschritt gemacht. Die kürzeste Verweildauer waren nur 2 Monate. Da hatten wir ein Experiment gemacht mit 2 sehr jungen Frauen, die jetzt auch eine Wohngemeinschaft gründen wollten. Und die haben sich aber so, vorher waren sie befreundet, aber wenn sie dann doch zusammen einen Haushalt führen sollen, dann hat das nicht so gut geklappt. Und das war also die kürzeste Verweildauer. Mhm. Aber es gibt alle Zeiten dazwischen auch.
Nun, wenn man so ein Haus kauft und auch mit Mieter in dieses Haus hineinnimmt, wo man sagt, es soll auch die Grundlage eine soziale Komponente sein, nämlich dass wir so ein Stück weit wie eine Familie zusammenleben. Das heißt auch, das Haus braucht eine gewisse Führung. Und auch Sie vom Verein Vaterhaus brauchen auch gewisse Führungsqualitäten oder Sie müssen auch wissen, wo wollen wir überhaupt hin? Wem stellen wir eine Wohnung zur Verfügung? Bei wem kann es klappen und wie nicht? Und da stelle ich mir vor, dass Sie da doch ein gewisses Know-how, einfach ein gewisses Wissen, eine gewisse Bildung auch brauchen, auch eine pädagogische Bildung. Wie kam das? Wie haben Sie sich die angeeignet?
Also zunächst sind wir alle oder fast alle Vereinsmitglieder keine Fachleute in sozialem oder psychologischem Gebiet. Wir haben eine Erzieherin unter uns, aber wir wollen nicht behaupten, dass wir nun professionell ausgebildet seien. Was uns trägt, ist die Liebe zu den Menschen. Das muss man sagen. Also wir erkennen aber an, dass wir natürlich damit auch an Grenzen stoßen. Wir hatten zum Beispiel eine Frau, die durch Rauschgiftkonsum geschädigt war. Also ich glaube, inzwischen kann man richtig sagen, Hirnschäden hatte. Mhm. Und die eine Behandlung durch Ärzte und auch durch Psychologen brauchte. Und das haben wir dann auch vermittelt. Und diese Frau hat auch eine ganz gute Entwicklung machen können, so in dem Rahmen, der ihr möglich ist. Gerade kürzlich hat ihre Schwester nochmal bei uns angerufen, ich glaube 10 Jahre ist das ja, dass wir sie das erste Mal kennengelernt haben, und hat sich ausdrücklich nochmal bei uns bedankt.
Mhm. Und das sind wir auch bei einer Thematik, die man natürlich auch in dem Zusammenhang ansprechen muss. Das ist dann natürlich auch die Sozialkompetenz, die dann natürlich auch jeder mitbringen sollte, ein Stück weit, der in dieses Haus zieht oder wo man sich darüber im Klaren ist, dass sie vielleicht geschult werden muss oder auch Traumen aufgearbeitet werden müssen, die mit einer vergangenen Partnerschaft zu tun haben. Genau.
Ja, wir haben auf dem Gebiet ganz große Geduld. Also wir gestehen jeder Frau zu, auch zu sagen, ich mache die Tür hinter mir zu und ich will jetzt für mich sein. Ja, es wird niemand gezwungen, es gibt keine Pflichtteilnahme an irgendwelchen Veranstaltungen, mal von der Mieterversammlung abgesehen, die einmal im Jahr stattfinden soll. Also es kann jeder selber bestimmen, wie weit er die Angebote in Anspruch nimmt. Und das finden wir auch sehr wichtig, das muss freiwillig geschehen. Wir haben zum Beispiel jeden Donnerstag, das ist unser Vaterhaustag, ein Frühstück morgens. Da kommen Frauen aus dem Haus, auch aus der Nachbarschaft. Eine Frau kommt immer aus der Rhön, extra angefahren. Also es ist auch ganz, ganz schön, so atmosphärisch. Da wird eben ein Frühstück ausgegeben und da wird geredet über Gott und die Welt. Das macht meine Frau. Und auch andere Vereinsmitglieder kommen so sporadisch dazu. Das betrachten wir zunehmend als sehr wichtig, dass es so einen festen Anlaufpunkt gibt, bei dem man so Kontakte pflegen kann, aber nicht muss. Und an dem Nachmittag desselben Tages ist dann Kinderbetreuung. Da bieten wir den Frauen an, dass sie ihre Kinder mal abgeben können. Manchmal muss man ja auch etwas erledigen, kann die Kinder nicht gebrauchen. Und an diesem Nachmittag werden Ausflüge gemacht oder gebastelt oder Ähnliches unternommen. Und dieser Nachmittag schließt dann mit einem kleinen Gebet und ein bisschen Gesang den Kindern ab. Und also wenn ich das beruflich irgendwie einrichten kann, komme ich an dem Nachmittag dann dazu und leite das so ein bisschen.
Wir stellen Ihnen den Verein Vaterhaus vor, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Verein Vaterhaus sagt, wir sind da für das Leben, für die Familie. Begonnen hat alles damit, dass sich mehrere Menschen, es waren 4 Ehepaare und sicherlich noch einige Alleinstehende drumherum, für den Lebensschutz eingesetzt haben. Dann haben sich 4 Ehepaare dazu entschlossen, den Verein Vaterhaus zu gründen. Grundlage war auch, dass sie ein Haus dem Verein zur Verfügung gestellt haben, in dem einige Frauen, 6 Frauen mit ihren Kindern Möglichkeit haben zu leben. Und der Verein sagt, uns trägt die Liebe zu den Menschen, damit wir diesen Dienst, diese Tätigkeit tun können. Und der geistliche Begleiter des Vereins Vaterhaus ist der Regens von Fulda, Dr. Cornelius Roth. Herr Dr. Roth, Sie sind der geistliche Begleiter des Vereins Vaterhaus. Was heißt das denn für Sie ganz konkret?
Also es ist eine Art Fügung wohl gewesen, dass das Ehepaar Haus im Jahr 1999, meine ich, wäre es gewesen, zu Erzbischof Düber kam und nach einem geistlichen Begleiter fragte und Erzbischof Düber sie dann auf das Priesterseminar verwies, obwohl ich noch gar nicht wieder zurück war im Priesterseminar. Ich war in der Zeit noch in Freiburg. Und ich kam dann im Jahr 2000 zurück als Subregens und dann kam tatsächlich das Ehepaar Haus zu mir und hat mich gefragt, ob ich dazu bereit wäre. Ich kann mich noch gut erinnern, dass Frau Haupts mir damals sagte, es geht ihr besonders darum, dass ich ein Herz für das Vaterhaus bekomme und ein Herz für das Vaterhaus entwickle. Und das kann ich, glaube ich, sagen, ist in diesen letzten 8 Jahren geschehen. Also von daher ist es mir auch ein Herzensanliegen, geistlicher Begleiter zu sein. Meine Aufgaben verstehe ich in doppelter Hinsicht eigentlich. Mhm. Zum einen geht es natürlich auch um die Frauen im Vaterhaus, mit denen ich natürlich nicht so engen Kontakt habe wie jetzt das Ehepaar Haupts, speziell jetzt Frau Haupts. Aber bei den Veranstaltungen, zum Beispiel der Adventsfeier oder beim Sommerfest oder auch beim Vaterhaus Kreuzweg, den wir gemeinsam machen, wo ich eben auch mit dabei bin, treffe ich natürlich immer wieder auf Frauen und es kommt auch zu dem einen oder anderen Gespräch, so dass ich da den Kontakt auch habe. Und wenn ich Hilfe brauche, es hat sich auch schon mal ergeben, dass jemand von den Frauen später in geistliche Begleitung zu mir gekommen ist.
Also, dass sich durchaus auch Beziehungen entwickeln. Denn ich gehe davon aus, Herr Haupts, dass nicht alle diese Frauen auch fest im Glauben stehen, oder?
Ja, das ist eher die Ausnahme, würde ich sagen. Auch da muss man sehr feinfühlig, denke ich, vorgehen. Also wir sind ein Verein, der durchaus auch zeigt, dass der Glaube die Grundlage ist. Es gibt bei uns eine Wand, da hängt ein Kreuz und da hängt auch das Gnadenbild der Mutter vom Guten Rat. Und da hängt eine Ikone des Erzengels Michael. Also man sieht das bei uns. Aber es ist nicht so, dass wir Frauen nun dazu zwingen, nun da irgendetwas davon anzunehmen, sondern wir wollen gerne attraktiv wirken, so dass sie von sich aus fragen. Mhm. So ganz, wie das in der Bibel auch heißt, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen über die Grund eurer Hoffnung. Mhm.
Ich denke, das christliche Glaubensangebot wird einfach angeboten, ne? Also durch diese Feiern, die es da gibt, und so kriegen sie christliches Brauchtum auch vermittelt und es ist ganz frei, da, wie Herr Haupt schon sagte, daran teilzunehmen oder nicht. Manchmal gibt sich auf ganz natürliche Weise ein Gespräch über den Glauben. Ich wollte aber gerade noch das zu Ende führen, wegen dieser zweiten Schiene. Es geht natürlich für mich als geistlichen Begleiter, so verstehe ich das auch, um die Vaterhausmitglieder eben. Das ist so vielleicht sogar auch der größere Teil meiner Aufgabe als geistlicher Begleiter. Das monatliche Gebet, beziehungsweise es ist ja jede Woche dieses Gebet hier in St. Andreas in Fulda, jeweils am Mittwochabend nach der Abendmesse, aber einmal im Monat komme ich dazu und wir halten eucharistische Anbetung, beten für die Anliegen des Vaterhauses, für die Frauen, für die Kinder, die ja auch wirklich in schwierigen Situationen häufig sind. Zu dem Thema Vaterhaus ist ja auch nochmal vielleicht zu nennen, wenn man das Bild vom barmherzigen Vater nimmt, Und der Haupt sagte ja auch schon, dass das eine Zufluchtsstätte sein soll, dass wir auch Irrungen und Wirrungen und Abwege und Irrwege anerkennen sozusagen, damit die Menschen auch wieder neu anfangen können. Und in diesem Sinne ist das mit dem Vater im Vaterhaus auch zu verstehen, dass also nicht darauf geschaut wird, auf die Vergangenheit, das, was er vorher getan hat oder was vielleicht auch schwierig war in seinem Leben, sondern dass da unvoreingenommen eigentlich auf die Frauen auch mit ihrer Vergangenheit eingegangen wird. Und dann ist eben wichtig, dass ich für die Mitglieder des Vaterhauses auch einmal im Jahr einen Einkehrtag halte. Da gibt es dann Impulse, Gespräche, Schweigen, Gebet, dass wir da so einmal im Jahr wirklich Kraft schöpfen für die Tätigkeiten dann über das Jahr hinweg und uns auch austauschen können, aber auch immer wieder uns bewusst machen, wo wir eigentlich unsere Kraft herholen für den ganzen Dienst. Und, ja, das sind so die wichtigsten Aufgaben.
Und Regensroth, Sie bieten auch seelsorgerliche Gespräche an für Menschen, die Hilfe im Vaterhaus suchen, ob es jetzt nun die Frauen sind, die dort leben, oder auch Menschen, die auf andere Wege zum Vaterhaus kommen. Mit welchen Fragen und Anliegen kommen Sie zu Ihnen, Herr Dr. Roth?
Gut, über die geistliche Begleitung kann man nicht in der Öffentlichkeit sprechen, ne? Das hat ja ungefähr den Charakter auch eines Beichtgesprächs. Aber es ist so, dass ich sagen kann, dass es ganz unterschiedlich ist, dass jemand einfach stärker sich bewusst wird, dass er sein Leben mit Gott leben möchte oder vielleicht vor Gott bedenken möchte. Und dazu gehört ja das ganze Leben hinein, die Beziehungen, in denen ich lebe, die Vergangenheit, die ich habe, die Probleme, mit denen ich momentan beschäftigt bin, mein eigenes Leben, wie ich zu mir selbst bin, wie ich mit mir selbst umgehe. Das sind so Themen innerhalb eines geistlichen Gesprächs. Ich biete es jetzt nicht in diesem Sinne an, dass ich jetzt auf die Leute zugehe, sondern es ist jetzt konkret in zwei Fällen mal, einmal bei einer Mitarbeiterin und einmal eben bei einer Bewohnerin im Vaterhaus, hat sich das ergeben. Und wenn der Wunsch von deren Seite kommt, bin ich natürlich dazu bereit.
Eine wichtige Aufgabe, die sich das Vaterhaus auch gesetzt hat, oder ein Schwerpunkt der Arbeit, ist so die Ehe- und Familienarbeit. Was bieten Sie dazu an, Herr Haubs?
Wir haben im Laufe der Jahre festgestellt, dass der Schwangerschaftskonflikt eigentlich aus diesem Partnerschaftskonflikt kommt. Wenn eine stabile Partnerschaft besteht, gibt's eigentlich keinen Schwangerschaftskonflikt. Denn gemeinsam ist man stark genug und findet irgendwie schon einen Weg. Deshalb ist uns in den letzten Jahren zunehmend sozusagen als Prävention die Stärkung von Partnerschaften ein Anliegen. Und als Christen wissen wir natürlich, dass die beste Grundlage einer Partnerschaft die Ehe ist. Deshalb ist eine gute Vorbereitung auf die Ehe oder auch der Beistand bei Ehekonflikten uns ein großes Anliegen. Wir haben festgestellt, dass wir da aber auch durchaus im Trend liegen, denn in letzter Zeit gibt es zunehmend Paare, die sagen, bei Schwierigkeiten gleich auseinandergehen, das ist jetzt nicht mehr so, das wollen wir nicht einfach machen, sondern wir wollen sehen, ob wir nicht irgendwie darum kämpfen können. Also das stellen wir schon fest, das finden wir auch sehr schön, dass es diese Tendenz gibt, und wir wollen helfen, dass dieser Kampf dann auch erfolgreich zu einer Fortsetzung der Ehe führt. Wir haben in einem Fall, das sind schon zwei Fälle, auch die von der Kirche schon seit langem hin und wieder empfohlene Auszeit von der Ehe, früher Trennung von Tisch und Bett, praktiziert. Und das ist also für den, ist eine Möglichkeit natürlich, die ziemlich extrem ist, aber die schon auch zum Erfolg führen kann. Also wir stellen fest, dass dieser Kampf um die Ehen wirklich sich lohnt. Wir haben deswegen auch, besonders meine Frau und ich, jetzt einige Fortbildungsseminare besucht und da so ein bisschen Handwerkszeug auch gelernt. Manchmal ist es ja auch notwendig, einfach ganz praktische Tipps zu haben. Grundsätzlich geht es aber bei der Ehe hauptsächlich darum, dass die Herzen zueinander finden, sich zueinander neigen, auch wenn es mal wenn man sich auseinandergelebt zu haben scheint. Und uns als Christen ist natürlich besonders wichtig, dass man den Eheleuten dann auch die Sakramentalität der Ehe wieder nahe bringt und den Eheleuten klar macht, dass es auch Hilfe von oben gibt, dass man nicht ganz auf sich alleine gestellt ist.
Also einfach Hoffnung zu vermitteln, dass die Aufgabe, die vielleicht früher auch Eltern übernommen haben, jungen Menschen Mut zu machen, doch eine Partnerschaft mit Konflikten zu durchleben, dass diese Mutmacher heute vielleicht einfach auch andere Menschen sind und auch sein müssen und auch ein Stück weit an die Hand nehmen und vielleicht auch durch eigene Erfahrungen Beispiel geben. Regensroth, wenn wir uns heute mit Menschen, die der Kirche und dem Glauben fernstehen, über Ehe und Partnerschaft unterhalten, dann kommt die Frage ziemlich schnell auf die konsequente Haltung des Papstes, also der katholischen Kirche, zur Frage der Verhütung. So nach dem Motto, euer Papst, der ist nicht von dieser Zeit, ich überspitze es jetzt mal, wenn er so beharrlich auf die Pille und auf Kondome besteht. Ich möchte jetzt natürlich, einige Hörerinnen und Hörer werden schon merken, auf die Enzyklika Humane Vitae jetzt zu sprechen kommen mit Ihnen, die 60 Jahre lang nun vor 60 Jahren veröffentlicht wurde. Warum kann und darf der Papst sich nicht dem Gender Mainstream anschließen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil letztes Jahr war dieses Jubiläum gewesen, 1968 ist die Enzyklika veröffentlicht worden. Das war damals gerade auch in dieser Zeit, wo alles drunter und drüber ging. Und da war es schon auch eine prophetische Stimme, die Papst Paul VI. Da hat verlauten lassen. Heute redet man vom Gender Mainstreaming. Ich denke, dass diese natürliche und sittliche Ordnung, die der Papst und die katholische Kirche immer aufrechterhält und die anscheinend so veraltet ist, je länger man darüber nachdenkt, eigentlich diese Ordnung ist, die wirklich dem Leben dient und die wirklich in die Zukunft führt und wirklich Zukunft hat. Und deswegen meine ich, dass sich der Papst dem Gender Mainstreaming unbedingt entgegenstellen soll. Es geht da ja mehr oder weniger darum, dass man die Eigenheiten und auch die Charismen von Frauen und Männern immer mehr einebnet durch eine Gleichmacherei, in welchen Dingen auch immer. Und dass das der Würde der Frau und auch der Würde des Mannes nicht gerecht wird. Und da ist das Denken eigentlich aller Päpste dann auch ganz stark, Johannes Paul II., wenn man an die Theologie des Leibes denkt beispielsweise, dass eben die Würde von Frau und Mann darin besteht, dass sie wirklich Frauen und Männer sein können und füreinander geschaffen sind. Und diese Eigenheiten sind ja der Reichtum der Welt überhaupt, ne? Also wir sind von Gott ganz bewusst als Männer und Frauen geschaffen worden. Das ist eben diese Schöpfungsordnung. Und die Orientierung an der Schöpfungsordnung prägt dann eben auch Humane Vitae ganz stark. Es geht hier wirklich um eine ganzheitliche Sicht des Menschen, um die Orientierung daran. Die konkrete Folgerung von Humane Vitae, nämlich der Verzicht auf eine künstliche Empfängnisregelung, auch das muss man ja da immer wieder sagen. Es ist ja nicht der Verzicht auf Verhütung als solches. Es geht dem Papst um diese künstliche, unnatürliche Empfängnisregelung und nicht um die natürliche Empfängnisregelung, die ja in Humane Vitae durchaus zugestanden wird. Und in diesem Sinne ist es also schon mir immer wichtig, wenn man von Humane Vitae spricht, dass man den Gesamtzusammenhang sieht, die Gesamtschau des Menschen als Mensch mit Leib und Seele und ein Mensch, der eben auch offen ist für mehr, offen ist für Gott, offen ist für die Transzendenz und nicht nur für seine momentanen persönlichen Ziele.
Also ginge es damals 68 nicht um Verbote, sondern darum, dass wir aufgerüttelt werden, uns gegenseitig auch zu achten, mit Körper, Leib und Seele.
Ja, so kann man sagen. Natürlich, das Konkrete ist natürlich schon dann das Verbot der künstlichen Empfängnisregelung. Das ist das, was daraus folgt. Aber wie gesagt, der Hintergrund ist wichtig. Der Hintergrund ist wichtig und der liegt ganz wieder, das kann man auch innerkirchlich mal deutlich machen, auf dem Boden des Zweiten Vatikanischen Konzils. Also Humane Vitae fußt auf Gaudium et Spes, also dieser wichtigen Verlautbarung über das Leben der Kirche in der Welt von heute. Mhm. Das muss man auch sehen.
Ich habe deswegen auch die Enzyklika angesprochen, weil ich mir mit Ihnen beiden, Herr Haupts und Regens Dr. Roth, auch nochmal Gedanken darüber machen können, wie wir, die Kirche, wie wir Laien, jeder von uns, was wir dazu beitragen können, den Sinn der christlichen Ehe herauszustellen, also erstmal auch für uns zu verstehen und dann auch zu leben und auch weiterzugeben.
Ich kann eigentlich nur wiederholen, was auch Herr Haupts gesagt hat. Ich mache die Erfahrung, dass gute Ehen und feste Ehen, in denen Treue gelebt wird, wirklich der beste Boden sind, eben auch für Kinder und eben auch die beste Verhütung von Abtreibungen in dem Sinne. Ne? Vor dem Hintergrund ist es ganz wichtig, dass es diese Ehe gibt. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht ja von der Familie und von der Ehe als Hauskirche. Auch das ist mir wichtig, immer wieder deutlich zu machen. Ohne Familien und ohne Ehen in diesem Sinne hätte es gar keine Kirche gegeben. Die Kirche ist gewachsen aus solchen Hauskirchen heraus. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Fundament, auf das wir immer wieder aufbauen müssen, auf das die Kirche aufbaut, auf das die Kirche nicht verzichten kann. Deswegen setzt sich die Kirche auch in anderen Gebieten für den Erhalt der Ehe zwischen Mann und Frau ein, wenn wir jetzt nur die Diskussion über die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften beispielsweise anschauen.
Nun, Frau Böhler, stabile Partnerschaften sind auch ein ganz großes Grundbedürfnis junger Menschen. Eine Shell-Studie aus dem Jahr 2003 hat ergeben, dass stabile Partnerschaften, das heißt eine lebenslange Partnerschaft, bei über 80% der Menschen um die 30 geäußert werden. Es fehlt nur das Know-how.
Das Know-how, also, und ein Stück weit habe ich manchmal den Eindruck, auch den Mut, die gesunden Lebenswurzeln.
Ja, ja. Also wir zitieren gerne in diesem Zusammenhang eine Statistik, die von einer Amerikanerin mal erstellt worden ist. Dort heißt es, von nur standesamtlich geschlossenen Ehen zerbricht eine von zwei. Das ist ja nicht nur in Amerika so, sondern bei uns ist die Tendenz auch so. Von kirchlich geschlossenen eine von drei. Von kirchlich verheirateten Paaren, die weiterhin zur Kirche gehen, scheitert nur eine von 50 Ehen. Und jetzt kommt es, von kirchlich verheirateten Paaren, die miteinander beten und gemeinsam zur Kirche gehen, nur noch eine von 1429. Das finde ich sehr schön, dass also auch statistisch sich ausdrücken lässt, dass das Gebet gerade bei Eheleuten eine Wirkung hat.
Eine wichtige Rolle spielt, die gefördert werden sollte, das Gebet miteinander, sich Gott hinzuwenden. Und es hat ja dann auch eine innere Haltung beinhaltet, das ja auch dem Partner gegenüber, dass wenn ich im Groll bin, wenn ich im Schmerz bin, dass ich da noch einen Dritten habe, zu dem ich mit dieser Thematik gehen kann, nämlich zu Gott, zu Jesus Christus. Willkommen bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Wir haben heute das Thema Lebensschutz. Wir stellen Ihnen den Verein Vaterhaus vor, der sagt, wir sind da für das Leben, für die Familie. Der Verein Vaterhaus wurde im Oktober 1995 gegründet von vier Ehepaaren. Mit einem Grund der Gründung war, dass sie die Mitglieder gesagt haben, wir tragen eine Liebe im Herzen zu den Menschen und besonders zu Kindern, und wir möchten Frauen die Möglichkeit geben, ihre Kinder einfach in Harmonie, in Frieden großzuziehen. Und wir stellen gerade alleinziehenden Frauen auch Wohnungen, Wohnraum zur Verfügung. Mit welchen Angeboten, Herr Haupts, und Aktivitäten haben Sie denn damals 1995 begonnen, abgesehen jetzt von dem Haus auch und den Mietwohnungen?
Ja, das Hauptangebot war schon das Haus. Wir haben aber auch relativ bald schon also Gespräche und Frauenfrühstück angeboten. Es kam dann nach der Anfangsphase auch dazu, dass wir ein Lädchen für gebrauchte Kinderkleider eingerichtet haben und dort also zwei Ziele eigentlich verfolgt haben. Einmal die Schwelle des Hauses für Frauen, die einfach mal so vorbeischauen wollen, zu erniedrigen und zum anderen auch wirklich eine materielle Hilfe zu leisten.
Mhm. Genau, in dem Lädchen gibt es gebrauchte Kinderkleidung, aber es dient auch als Ort der Begegnung, wo man sich unterhalten kann und einfach miteinander auch Leben teilen kann. Ja. Und es gibt ja eine Mediathek mit zu allen Fragen des Lebens, auch gerade zu Lebensschutzthemen. Sie bieten Vorträge an zu Ehethemen und vorbeugende Eheberatung, wie wir eben schon gehört haben. Und es gibt wöchentlich einen Gebetskreis. Und jetzt kommt es, sie bieten Umzugs- und Renovierungshilfen an und. Also es sind schon unzählige Angebote. Also das heißt also, neben den 8 Gründungsmitgliedern gibt es auch noch unzählige Helfer, oder?
Ja, das gibt es. Also wir haben jetzt so etwa 40 Mitglieder und es gibt noch einen Freundeskreis. Und wenn jemand unseren einmal im Jahr erscheinenden Vaterhausbrief liest, liest er auch von solchen Aktivitäten und ist auch dann hin und wieder motiviert, seine Hilfe anzubieten. Mhm. Gerade jetzt, Ende dieses Monats, werden wir wieder eine Umzugshilfe machen für eine Frau, die gar nicht im Haus wohnt, aber alleinerziehend ist und aus Gründen der Kinderbetreuung die Wohnung wechseln muss. Also es geht ja darum, praktisch zu helfen und die Solidarität für Alleinerziehende spüren zu lassen. Und auf diese Weise also auch Mut zu machen. Also es geht ja nicht, dass man nun Frauen, mal negativ ausgedrückt, einfach zum Kind überredet und dann sich allein überlässt, sondern man muss ja auch beweisen, dass man nach der Geburt des Kindes noch da ist und ansprechbar ist. Unsere Hilfe ist ganz langfristig angelegt. Wir haben auch noch guten Kontakt zu den Frauen, die wir damals vor 13 Jahren kennengelernt haben. Die kommen zu unseren Festen und hin und wieder wird auch eine selber Vereinsmitglied. Sie wechselt also von der Seite, die Unterstützung braucht, auf die Seite derer, die helfen können. Mhm. Das finden wir sehr schön. Mhm.
Muss eigentlich jeder Helfer auch Mitglied des Vereins werden, Herr Haubs?
Nein, muss nicht. Aber das ist eine natürliche Entwicklung. Die sind inzwischen alle Mitglieder geworden, die dann erstmal nur mit praktischer Hilfe angefangen haben.
Mhm. Weil das ist ja auch so ein Zeichen der Zeit, dass wir sagen, ja, ab und zu habe ich mal Zeit, aber ich möchte mich vielleicht nicht zu sehr auch verpflichten lassen.
Ja, ja. Also wenn man Mitglied wird, verpflichtet man sich eigentlich nur zum Mitgliedsbeitrag, der aber nicht sehr hoch ist. Alle anderen Angebote sind nur ein Angebot und im konkreten Bedarfsfall muss man ja dann sowieso nachfragen, haben Sie dann und dann Zeit an dem Wochenende oder nicht? Und da kann halt nicht jeder. Also insofern ist das nur eine grundsätzliche Bereitschaft, die man erklärt. Konkret wird es dann eben mit Datum auf einzelne im Einzelfall.
Und Menschen, die Sie kennenlernen möchten und Ihre Tätigkeit, die sind sicherlich eingeladen, einfach einmal bei Ihnen im Laden vorbeizuschauen. Genau. Oder auch ist beim Gebetskreis, ist der offen, der Gebetskreis?
Ja, der ist auch natürlich offen. Der ist immer mittwochs nach der Abendmesse in St. Andreas. Das ist die Abendmesse ist um 19 Uhr.
In St. Andreas in Fulda.
In Fulda, genau. Mhm. Man kann sich natürlich auch auf unserer Internetseite orientieren, die heißt ganz einfach www.vaterhaus.de.
Und für alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt so schnell nicht mitschreiben konnten, Sie können wie immer auch bei unserem Hörerservice anrufen. Die Rufnummer, das ist die 0700 7525 7525, und die Homepage vom Vaterhaus trägt den Namen www.vaterhaus.de. Bei all diesen praktischen Wirken, wie konnten Sie bisher Gottes Wirken bei Ihren Tun, bei Ihren Aktivitäten erkennen, Herr Haubs?
Ach, das war vor allen Dingen in der Gründungsphase sehr intensiv und hat uns auch sehr ermutigt. Ich will mal ein Beispiel erzählen. Ich glaube, das war 1996, ja, da hatten wir eine Pilgerfahrt nach Trier veranstaltet. Dort wurde der Heilige Rock ausgestellt. Das war am 27. April, das wussten die Mitfahrenden nicht, das ist der Geburtstag meiner Frau. Und sie hat quasi ihren Geburtstag geopfert für diese Fahrt und hat dann gesagt, Jesus, aber dafür will ich von dir gerne ein Geschenk haben. Und der Tag ging sehr schön vorüber. Wir sind da mit dem Bus hingefahren, haben dort auch gebetet und lebendigen Glauben erlebt bei anderen Pilgern auch. Sind wieder zurückgefahren und von Geschenk war weit und breit nichts zu merken. Alle sind aus dem Bus dann ausgestiegen und meine Frau ist aber sitzen geblieben und meinte, also das Geschenk muss ja noch kommen. Und da kam dann eine Frau auf sie zu mit einer Tüte und in der Tüte hatte sie also ein Geschenk für sie. Und das war eine Reproduktion des Gnadenbildes der Mutter vom Guten Rat in Wörth an der Isar. Und da wusste meine Frau, das muss es wohl sein. Und war also ganz happy und fand das also ganz schön. Die Mutter vom Guten Rat haben wir also als Schirmherrin des Vereins dann auch angenommen. Und der Hinweis von oben, weil sie nach Gottes Erfahrung fragen, der kam dann 2 Jahre später, als Papst Johannes Paul II. In seinem Brief an die deutschen Bischöfe vom 11. Januar, der ist auch ziemlich bekannt geworden durch Presseveröffentlichung, am Ende schreibt, ich empfehle die euch anvertrauten, also gemeint, angesprochen sind die Bischöfe, ich empfehle die euch anvertrauten Gläubigen, im Besonderen die in der Beratung engagierten Frauen und Männer, sowie alle schwangeren Frauen in Not, Maria, der Mutter vom Guten Rat, und erteile euch von Herzen den apostolischen Segen. Da bin ich heute noch ganz gerührt, wenn ich das zitieren kann.
Verein Vaterhaus für das Leben, für die Familie haben wir Ihnen heute hier vorgestellt. Bei Radio Horeb zu Gast sind einer der Gründungsmitglieder, Martin Haubs, und der geistliche Berater des Vereins, Regens Dr. Cornelius Roth. Regens Dr. Roth, wir bitten Sie jetzt zum Abschluss der Sendung um ein Gebet für die Familien, für das Leben und um Ihren priesterlichen Segen.
Ja, gerne. Komm, Heiliger Geist, und erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. Segne uns und segne die Arbeit der Mitarbeiter im Vaterhaus. Segne die Mütter und die Kinder. Segne alle Menschen, die sich dort engagieren. Und segne die Menschen, die sich für den Lebensschutz einsetzen. Gib uns deinen Segen, gib uns deine Kraft und Mut, den Geist der Stärke und der Zuversicht. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie meine Gäste waren, Martin Haubs und Regens Dr. Cornelius Roth. Alles Gute für Sie und natürlich auch für alle Mitglieder des Vereins Vaterhaus. Alles Gute, Gottes reichen Segen, auf Wiederhören. Schöne Grüße nach Fulda.
Danke, auf Wiederhören.
Und für alle Hörerinnen und Hörer, die gerne Kontakt aufnehmen möchten mit dem Verein, der Hörerservice hält die Kontaktdaten für Sie bereit. Der Hörerservice hat die Nummer 0700 7525 7525. Vielleicht haben Sie sich ja auch ein Stück weit anstecken lassen von dem Engagement der Mitglieder des Vaterhauses und sagen, ja, das ein oder andere möchte ich auch gerne einbringen oder möchte ich auch bei uns hier in einer völlig anderen Gegend auch schaffen. Sie können sich beraten zusammen mit der Familie Haubs, mit anderen Mitgliedern des Vereins und auch sich vielleicht Mut und Rat holen. Ich sage nochmal die Nummer vom Hörerservice 0700 7525 7525. Das Vaterhaus hat eine Homepage, die trägt den Titel Vaterhaus, www.vaterhaus.de. Alle Informationen zur Sendung und zu Radio Horeb hält wie immer auch unsere Homepage für Sie bereit, www.horeb.org. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich fürs Zuhören, für Ihr Interesse und auch für Ihr Gebet bedanken. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag, das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.